Diese Woche hatte oder hat ja einige Feiertage. Heute ist der Muttertag und am Donnerstag war Himmelfahrt. Ein bisschen nachdenklich hat es mich gemacht, wegen dem Donnerstag, dass in den Medien, also im Radio, der Zeitung und so weiter, wenn vom Donnerstag gesprochen wurde, vielleicht nur ganz kurz erwähnt wurde, dass Himmelfahrt ist, aber sonst immer nur vom Vatertag geredet wurde. Da habe ich das Gefühl oder auch die Angst, dass da der Sinn verloren geht, dass da sich der Sinn ändert. Was können wir jetzt da tun? Wie sollten wir Christen uns verhalten? Dagegen ankämpfen und sagen, nein, das ist ein christliches Fest, da darf kein anderes Fest gefeiert werden und das am besten per Gesetz beschließen? Oder sollen wir es einfach sein lassen? Uns in diese neue Situation hineinfügen? In der Meinung, ja, wir können ja trotzdem nichts tun, wir können nichts bewegen. Ich denke, dass eigentlich ein noch anderer Weg besser wäre. Es wäre besser, wenn wir schauen würden oder sagen würden, wir betrachten es als Herausforderung. Wir sehen es an als einen Anlass, wo gerade wir Christen gefordert sind. Da wird Vatertag gefeiert. Ja, haben wir dazu nichts zu sagen? Dabei könnten wir so schön darauf eingehen und sagen, hey, wir finden es toll, dass Vatertag gefeiert wird. Denn wir haben einen Vater im Himmel. Und der ist an diesem Tag, da ist unser Herr Jesus Christus zum Vater in den Himmel heimgekehrt. Das wäre doch ein genialer Aufhänger. Und wie sieht es bei dem Muttertag aus? Also heute? Auch da können wir vieles aufzeigen. Und dazu sagen, denn an dem Tag sind eigentlich die meisten Menschen sehr offen für die christlichen Werte, für die Familie. Und da können wir sagen, ja, wir haben da etwas. In der Bibel drin gibt es sehr viele Geschichten über Frauen, über Mütter, die Großartiges geleistet haben. Die richtige, echte Vorbilder sind. Und dann kann man aufzeigen, was das Erstaunliche ist an einer Mutter. Was eine Mutter alles machen kann. Eine Mutter, welche ein wirklich richtig großes Mutterherz hatte, ist im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, im zweiten Kapitel in den Versen 1 bis 10 zu finden. Ich lese den Text. Zu jener Zeit heirateten ein Mann und eine Frau aus dem Stamm Levi. Die Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, was für ein schönes Kind es war, hielt sie es 3 Monate lang versteckt. Schließlich konnte die Frau ihren Sohn nicht länger verstecken. Da nahm sie einen kleinen Korb aus Schilfrohr, dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind in den Korb. Dann setzte sie diesen ins Schilf am Nilufer. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharaos zum Fluss und wollte baden. Ihre Dienerinnen spazierten währenddessen am Flussufer entlang. Die Tochter des Pharaos entdeckte den Korb im Schilf und befahl einer ihrer Dienerinnen, ihn ihr zu holen. Als die Tochter des Pharaos den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin. Sie bekam Mitleid und sagte, das muss eines der hebräischen Kinder sein. Da fragte die Schwester des Jungen die Tochter des Pharaos, soll ich eine Hebräerin holen, die das Kind für dich stillt? Ja, tu das, antwortete die Tochter des Pharaos. Das Mädchen lief nach Hause und holte die Mutter des Jungen. Nimm dieses Kind mit nach Hause und stille es für mich, sagte die Tochter des Pharaos zu ihr. Ich werde dich für deine Hilfe bezahlen. Da nahm die Mutter ihren Sohn mit nach Hause und stillte ihn. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn der Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Die Tochter des Pharaos sagte: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen, und nannte ihn Mose. So wie die Mutter von Mose gehandelt und reagiert hat, können wir wirklich sagen, das muss eine gläubige Mutter gewesen sein, welche einen großen Kampf geführt hat. Die Mutter von Mose hieß Joschebet. Es ist ganz spannend zu erfahren, dass ihr Name auch Programm war. Denn der Name Joschebet hat die Bedeutung von Jahwe, also von Gott, dass Gott gewichtig ist. Oder anders gesagt, Gott ist groß und mächtig. Er hat etwas zu sagen. Das wird damit ausgedrückt. Was er will, das zählt. Und nach der Bedeutung, da hat auch Joschebet gehandelt. Denn sie wurde ausgerechnet in der Zeit wieder schwanger, als der Pharao den Befehl erließ, alle hebräischen Jungen zu töten. Sie hatten das Kind ausgetragen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie während der Zeit schon angefangen hat, sich auf ihr Kind, auf ihr Baby zu freuen, dass sie angefangen hat, eine Beziehung zu ihm zu entwickeln. Sie hatte ja schon weitere Kinder, aber das hat in der Beziehung und auf die Vorfreude auf dieses Kind keinen Anbruch getan. Sie hatte sicher schon einen weiteren Sohn, den Aaron, und sie hatte zumindest eine weitere Tochter, die Miriam. Ob es noch mehr Kinder, also mehr Töchter gab, das wissen wir nicht. Joschebet hat also ihr kleines Kind einen Sohn geboren und unter Anstrengungen auf die Welt gebracht. Sie liebt ihr Kind, wie es eigentlich jede Mutter tut. Und nun? Soll das schon vorbei sein? Aber nicht etwa, weil das Kind nicht lebensfähig wäre oder weil es krank geworden wäre. Nein, sondern einfach, weil es dem Pharao, dem Herrscher von Ägypten, nicht gepasst hat. Weil er nicht wollte, dass da noch weitere Hebräerkinder, also Söhne, geboren würden und leben würden. Weil er nicht wollte, dass das Volk der Hebräer größer wird. Sollte es also Joschebet jetzt einfach sang- und klanglos hinnehmen, dass es vorbei sein sollte mit ihrem kleinen Sohn? Nein, das kann sie nicht. Das kann eine Mutter nicht. Also würde sie doch auf die Barrikaden gehen müssen und streiken oder sich wehren. Denn das wäre ja eigentlich das, was andere Menschen machen würden. Vielleicht würden die noch weitergehen und eventuell einen Kampf beginnen, eine Revolution anzetteln, einen Krieg anfachen. Und zu den Waffen greifen und sich dann das Recht mit Waffengewalt durchsetzen. Aber soll das auch Joschebet tun? Wäre das auch für uns Christen eine Lösung? Das Thema hatten wir letzte Woche in der ökumenischen Bibelwoche auch angeschnitten. Dabei haben wir gesehen, dass es verschiedene Dinge zu beachten gilt. Der Weg des Krieges, des Kampfes, der Gewalt, das ist dann nicht der Weg von Christus. Er ließ sich vielmehr gefangen nehmen und hat den friedlichen Weg eingeschlagen. Er hat sich selber sogar ausgeliefert, seinen Feinden. Und er gab das Gebot zur Feindesliebe. Auf der anderen Seite geht es leider bei uns auch nicht, einfach alles wegzugeben. Auf alle Waffen zu verzichten. Nichts mehr zu haben. Das würde nur funktionieren, wenn es alle gleichzeitig machen würden. Wenn auf der ganzen Welt jedes Volk, jeder Mensch alles, was irgendwelche Waffen sind, vernichten würde, weggeben würde, kaputt machen würde und keine neuen produzieren würde. Dann könnte es vielleicht gehen. Es braucht also, wie wir da gesehen hatten, eine staatliche Gewalt, die im Notfall das Recht und auch den Schutz ihrer Bürger mit Waffengewalt durchsetzen kann. Aber das Beste dabei wäre dann natürlich, dass wenn ein Staat so etwas macht, dass er sich dann auf defensive Waffen beschränkt, dass er sich verteidigen kann, aber nicht unbedingt angreifen. Also konnte und wollte Joschebed nicht Gewalt anwenden. Nicht Gewalt gegen die Obrigkeit, gegen den Staat. Besonders, dass sie auch sofort Hilfe brauchte. Nicht erst irgendwie ein paar Jahren. Also suchte sie einen Weg, wie sie ihren Sohn am Leben erhalten konnte. Im Text steht, dass sie sah, dass ihr Sohn ein schönes Kind war. Und darum versteckte sie es. Hey, halt mal. Sie hat Mose nur versteckt, weil er schön war? Ja, geht's dir eigentlich noch? Was wäre denn, wenn er jetzt nicht schön gewesen wäre? Hätte sie es einfach sein gelassen und nicht versucht, ihn zu retten? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wegen so einem oberflächlichen Detail, da würde keine Mutter auf ihr Kind verzichten und ihr Kind einfach aufgeben. Vom hebräischen Wort her kann das schöne Kind aber auch mit einem gesunden, einem lebenskräftigen Kind oder mit einem feinen Kind übersetzt werden. Daher denke ich, dass eher damit gemeint ist, dass das Kind, das Baby, ein pflegeleichtes Baby war. Dass Joschebed auch den kleinen Knopf in ihr Herz geschlossen hat und sie genau wusste, dieses Kind, das kann ich jetzt noch ein bisschen bei mir behalten. Es weint nicht die ganze Zeit, sondern es ist fröhlich, es ist leicht zu beruhigen und gluckst einfach vor sich hin. Mose war also einfach ruhig zu halten und daher auch einfach zu verstecken. Weil wenn es die ganze Zeit geschrien hätte, hätte nur ein Ägypter vorbeilaufen müssen und hören, da drin hat's Babygeschrei. Wo ist denn das Kind? Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Das ging also zumindest in der ersten Zeit. Das Kind zu verstecken, war sicher nicht die einfachste Lösung. Aber die schnellste und momentan beste für das Kind. Welche Mutter würde für ihr Kind nicht das Beste wollen? Besonders wenn sie gläubig ist. Da möchte man doch einfach nur, dass es dem Kind gut geht. Dass es zum Glauben kommt und dass es dann Christus von ganzem Herzen nachfolgt. Etwas anderes kann man sich für sein liebgewordenes Kind gar nicht vorstellen. Da gibt's nichts anderes. Aber was ist gut? Was dient dem Kind wirklich? Was fördert es? Da gehen die Meinungen auseinander. Denn da bewegt man sich als christliche Eltern in dem riesigen Gebiet von den ganzen Geboten der Bibel, von der Liebe, von der Wahrheit, von einem guten Menschenverstand, von Ehrlichkeit, von Menschlichkeit und so weiter. Das ist ein riesiges, enormes Gebiet. Und darin jetzt den richtigen Weg für das Kind, für jedes einzelne Kind zu finden, das ist keine einfache Aufgabe. Das ist gar nicht leicht. Da brauchen wir Gott, der uns hilft. Denn etwas richtig zu machen zu können, was dann auch langfristig stimmt, das können wir einfach nicht überblicken. So weit können wir nicht in die Zukunft sehen. Wir können da nur Gott um Hilfe bitten und dann im besten Wissen und Gewissen handeln. Ob das dann reicht, das müssen wir dann abgeben. Das müssen wir Gott übergeben, denn daran könnte man verrückt werden. Und sich dann auch Jahre später noch Vorwürfe machen. Ja, wenn ich damals das gewusst hätte, dann hätte ich völlig anders gehandelt, dann hätte ich alles anders gemacht. Und dann wäre alles viel besser herausgekommen. Sind wir das wirklich sicher? Ich nicht. Denn wenn wir so in die Vergangenheit schauen, dann wissen wir immer alles besser. Aber wenn wir dann anfangen, das Spiel zu spielen, was wäre wenn, dann stellen wir nur weitere Theorien auf, wie es hätte sein können. Aber wie es dann wirklich herausgekommen wäre, wissen wir nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Joschebed nach den 3 Monaten auch gedacht hat. Also, was soll das jetzt? Nun habe ich so viel auf mich genommen und nichts hat geholfen. Wie soll es nun weitergehen? Hätte ich nicht doch schon vor Monaten mit meinem Mann und meinen Kindern auswandern sollen? Irgendwohin, wo wir von dem bösen Pharao nicht betroffen wären? Aber wäre das gut gewesen? Wir wissen heute, dass dem nicht so gewesen wäre. Weil dann wäre Mose nicht in Ägypten aufgewachsen. Dann wäre er nicht so gebildet gewesen, hätte die Kultur der Ägypter gekannt. Dann hätte er vielleicht auch nicht das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Und so musste Joschebed eine Niederlage hinnehmen. Denn wir alle wissen, ein Kind wächst und wird lauter. Das können Jacqueline und ich bei unseren Zwillingen sehr gut beobachten. Am Anfang, so in der ersten Zeit, in den ersten 3 Monaten, waren sie ja nicht noch recht ruhig und sehr schnell auch zu beruhigen. Wenn sie da mal kurz geweint haben, dann war es eigentlich nur zu zeigen, ich habe Hunger oder mir geht es nicht so gut, Mama, schau mal bitte. Aber danach wurden die beiden immer wie lauter. Und heute veranstaltet der Nathan mit der Amanda zusammen einen Wettkampf, wer denn lauter schreien kann. Und es ist nicht so, dass der Nathan keine Chance hätte zu gewinnen. Also konnte die Mutter von Mose ihn auch nicht mehr länger verstecken. Und so hat sie nach einer letzten Möglichkeit, wie sie dem Befehl des Pharaos Folge leisten könnte und gleichzeitig das Leben ihres Kindes verschonen könnte, gesucht. Und so machte sie dem 3 Monate alten Baby einen kleinen Korb oder ein Kästchen, welches schwimmfähig war, und setzte das Kästchen mit dem Jungen darin im Nil aus, beziehungsweise am Rand, im Schilf. Sicher hat sie dann auch zu Gott gebeten und ihm für Hilfe für ihren Buben angefleht und dann im Vertrauen losgelassen. Sie übergab somit ihren Sohn in die Fürsorge und in die Obhut von Gott. Wie das Körbchen jetzt nun wirklich ganz genau ausgesehen hat, das wissen wir nicht. Nur, dass es schwimmfähig war und einen Deckel hatte. Es wird sogar vermutet, dass das Körbchen ägyptischen Opfergaben geähnelt hat, wo die Ägypter ihren Göttern Opfergaben dargebracht haben und dann auf dem Nil ausgesetzt haben. Ich finde, wenn wir den Gedanken jetzt auf Joschebed und auf unseren Herrn im Himmel beziehen, dann hat es einen ganz schönen und tiefen Sinn. Denn dann hat die Mutter ihren Sohn Gott übergeben. Sie hat ein Opfer gebracht und ihren Sohn losgelassen, ihn unter die Obhut von Gott gestellt. Man könnte sagen, sie hat ihren Sohn Gott geopfert. So wie später Gott für uns seinen Sohn geopfert hat. Wie er Jesus Christus für uns, für unsere Sünden sterben ließ, damit die Strafe auf ihm liegen würde und nicht mehr auf uns. Und damit die Trennung zwischen uns und Gott aufgehoben wäre. Joschebed hat sicher Glaubensnöte durchstanden und um ihren Knaben gezittert. Sie war im Konflikt von der Not haben und gleichzeitig Glauben haben. Darin war sie wahrscheinlich gefangen. Und darunter können auch wir leiden. Auch wir können da in den Konflikt geraten, zum Beispiel bei der Kindererziehung. Egal, ob es nun die eigenen Kinder sind, die Enkelkinder oder sonstige Kinder. Wir wollen da versuchen, ihnen alles zu tun zu ihrem Besten, ihnen zu helfen, weiterzukommen. Aber was ist, wenn das Kind nun anders handelt? Was, wenn es andere Entscheidungen trifft, als wir für das Kind wünschen? Wenn es den Weg gehen sollte, weg von Gott? Da kann man dann auch in den Konflikt geraten. Wie sollen wir uns jetzt verhalten? Schimpfen? Verstoßen? Oder das Problem und die Entscheidungen von dem Kind einfach abschwächen, verniedlichen, verneinen? Ich denke, das, was man dann machen kann, ist einfach loslassen. Das Kind seinen Weg gehen lassen und auf Gott vertrauen. Gott im Gebet den ganzen Kummer, die ganzen Sorgen erzählen und ihm übergeben. Denn ihm kann man wirklich die ganzen Selbstzweifel, die dann aufkommen können, erzählen und abgeben. Und er kann einem entlasten. Mit seiner Hilfe kann man dann das Kind weiterlieben, egal was es macht, egal was es anstellt. Und dem Kind auch zeigen, dass man für es da, dass man für das Kind da ist, dass man es weiterliebt. Ihm zeigen, dass es ein Zuhause hat, dass es zu einem kommen kann, zu jeder Zeit, mit all seinen Problemen, die es dann vielleicht hat. Und man kann vor Gott dann im Gebet seine Hilflosigkeit und seine Niederlagen eingestehen und sagen, Herr, ich kann nun nichts mehr tun. Es liegt nicht mehr an meiner Möglichkeit. Meine Möglichkeiten sind erschöpft. Nun kannst nur noch du etwas tun. Nun musst du eingreifen. Und ich bitte dich, greif ein. Und das ist das Schöne dann an den Niederlagen. Es braucht sie sogar im Reich Gottes, um die Größe und die Güte von Gott sichtbar zu machen. Denn dann wird klar, nicht ich, nicht wir, nicht die Mütter können etwas bewirken, sondern es ist allein Gott, der das macht. Es ist nicht unser Sieg oder unser Gewinn, sondern allein der Sieg von Gott. In der Bibel wird auch von ganz vielen Geschichten immer wieder erzählt von Menschen, die versagt haben. Auch die größten Glaubensvorbilder haben versagt. Der Mose zum Beispiel, der nicht den Auftrag von Gott annehmen wollte, der nicht zum Volk Israel gehen wollte und dann vor ihm sprechen wollte und auch nicht vor dem Pharao. Oder David, der Ehebruch begangen hatte. Und Paulus, der auch sogar unter Selbstzweifeln und unter Wutausbrüchen zu kämpfen hatte. Und selbst Christus musste aufgeben. Er musste seine eigene Kraft und Macht aufgeben im Garten Gethsemane und sich ganz auf Gott verlassen, damit er seinen Auftrag erfüllen konnte. Denn da, in den Niederlagen, da greift Gott ein. Da wird seine Herrlichkeit sichtbar. Da wird seine Größe und seine Macht sichtbar. Da wird sein Handeln sichtbar. Aber was macht Gott? Er bewegt die Herzen der Menschen. Er bewegt die Frauen oder die Mütterherzen. Im Text hat er drei Herzen bewegt. Das Herz von der Schwester von Mose, das Herz der Tochter des Pharaos und das Herz der Mutter von Mose. Wie hat denn jetzt Gott die Schwester bewegt? Ihr Herz. Die Schwester hielt sich in der Nähe von Mose auf, als der ausgesetzt wurde. Und sie beobachtete, was mit ihrem Bruder geschehen würde. Sicher hat sie das auch auf Anweisungen von der Mutter gemacht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie es auch gemacht hat, weil sie einfach ihren Bruder so lieb hatte, weil sie ihn liebte von Herzen. Sie wollte nicht, dass er stirbt. Sie sorgte sich um ihn Und da kam mir sicher die Frage auf, sollte sie eingreifen? Und wenn ja, wann? Damit wird sie sich auseinanderzusetzen gehabt haben, die ganze Zeit. Und als sie dann sah, dass die Tochter des Pharaos Mose gefunden hatte und dass sie dem Baby nicht antun würde, da schritt sie ein. Da ergriff sie die Gelegenheit und bot sich an, der Pharaonentochter zu helfen und eine Amme für den Kleinen zu suchen. Die würde dann die Pflege des Kleinkindes übernehmen. Und so konnte sie der Mutter, dem Bruder und sogar der Tochter des Pharaos helfen und hatte dann ihren kleinen Bruder noch ein wenig länger um sich herum. Sie war also voll Fürsorge erfüllt. Bei der Tochter des Pharaos hingegen wurde das Mitgefühl und das Mutterherz geweckt. Denn sie sah das kleine Baby. Sie sah es weinen und schloss es dann gleich in ihr Herz. Und das, obwohl sie wusste, das kleine Kind, das ist ein Hebräerkind. Das musste eines sein. Und sie wusste auch, dass ihr Vater befohlen hatte, all diese Kinder, all diese Söhne zu töten. Sie verstieß also ganz bewusst gegen ein Gesetz und gegen den Willen von ihrem Vater. Und das einfach, weil ihr Herz bewegt wurde. Weil sie in dem Baby drin nicht einen Feind sah, sondern ein kleines, hilfloses Menschenkind. Was sie brauchte. Genau sie. In dem Moment. Weil es ohne sie nicht mehr weiterleben könnte. Weil es ohne sie sterben würde. Und so nahm sie Mose als ihr Kind an und gab ihm dann auch später den Namen Mose. Auch bei dieser Namensgebung hat sich auch Gott hineingewirkt. Denn die Pharaonentochter wählte zwar einen Namen aus ihrer Kultur, aber es hatte im Hebräischen auch einen Anklang. Es klang sehr ähnlich dem Wort, welches dann übersetzt die Bedeutung hat von herausziehen. Also es wäre dann der Herausziehende. Und genau das war dann Mose auch gewesen. Er ist später dann mit dem ganzen Volk Israel aus Ägypten herausgezogen. Und die Mutter? Wie bewirkte Gott ihr Herz, nachdem sie schon so vieles getan und gemacht hatte? Die Mutter hatte ein so großes Herz, dass sie ihr Kind wieder aufnahm und es für eine beschränkte Zeit großzog. Sie wusste, sie hat es jetzt nicht die ganze Zeit lang, sondern nur so lang, bis das Kind abgestellt wird. Das war zu der damaligen Zeit etwa 3 Jahre. Und danach musste sie das Kind wieder abgeben. Sie sah es als eine geschenkte Zeit an, die sie von Gott mit ihrem Kind, mit ihrem Sohn bekommen hatte. Und so als Trost dann, dass ihr Sohn leben würde. Auch wenn er danach nicht mehr bei ihr war und wenn er auch danach nicht mehr als ihr Sohn galt. Sie musste also ihren Sohn nochmals loslassen, ein zweites Mal loslassen und ihn wieder in die Obhut von Gott stellen. Sie musste dann beten und vertrauen, dass ihr Kind Gott im Palast nicht vergessen würde. Dass ihr Kind die ganze hebräische Wurzeln und Erziehung nicht vergessen würde, dass da Gott dafür sorgen würde. Das und die Bereitschaft, loszulassen, das Schicksal in die Hände von Gott zu legen, ist eines der größten Geschenke, die Gott gibt. Oder es ist eine der größten Taten, die Gott in den Menschenherzen bewirkt. Und so wurden diese 3 Frauen in den großen Heilsplan von Gott mit hineinbezogen. Gott hatte für sie eine große Rolle zugedacht. Denn mit Mose und dem herausgezogenen Volk ging Gott dann am Sinai seinen Bund ein. Und er zog dann den Heilsplan immer weiter bis zu Christus hin. Und so, wie Gott Mose aus dem Wasser gerettet hat, so zieht auch Gott uns aus dem Wasser. Er rettet uns und geht uns nach. Er schaut, dass Personen mit großen Herzen um uns sind und uns den Weg zu Gott zeigen. Oder, dass wir die Menschen mit den großen Herzen sein dürfen. Und dass wir dann anderen den Weg zu Christus zeigen können. Amen.